neue und alte Herren. Oh, wie ihn der Hintern schmerzte, als würde er nie mehr darauf sitzen können, verfluchte Reiterei. Es war eine Sache, durch die Gassen von Ombra zu reiten, den Kopf hoch erhoben und eifersüchtige Blicke zu ernten. Doch es war wirklich kein Spaß, in stockdunkler Nacht für Stunden der Kutsche des Natternkopfes zu folgen, auf holprigen Pfaden, auf denen man sich alle Nase lang fast den Hals brach. Ja, Orpheus neuer Herr reiste nur bei Nacht. Sobald es dämmerte, ließ er das schwarze Zelt aufschlagen, in dem er sich vor dem Tag versteckte. Und erst wenn die Sonne unterging, trug er seinen faulenden Leib wieder in die bereitstehende Kutsche. Zwei Pferde zogen sie, schwarz wie der Samt, mit dem die Kutsche ausgeschlagen war. Orpheus hatte verstohlen einen Blick hineingeworfen, als sie das erste Mal rasteten. Auf die Kissen war mit Silberfäden das Wappen der Natter gestickt, und sie sahen so viel weicher aus als der Sattel, in dem er seit Tagen saß. Ja, eine solche Kutsche hätte ihm auch gefallen. Doch er musste hinterherreiten, zusammen mit Jacopo, Violantes abscheulichem Balg, der in einem Fort zu essen oder zu trinken verlangte und den Pfeifer so hündisch verehrte, dass er eine Nase aus Blech über der eigenen trug. Es erstaunte Orpheus immer noch, dass der Pfeifer nicht mit ihnen zog. Nun gut, er hatte den Häher davonfliegen lassen. Vermutlich hatte der Natternkopf ihn zur Strafe dafür zur Nachtburg zurückgeschickt. Doch warum um alles in der Welt hatte sein Herr nicht mehr als 4 Dutzend Gepanzerte als Begleitschutz dabei? 2-mal hatte Orpheus sie gezählt, aber es wurden nicht mehr. Hielt der Natternkopf diese Handvoll für ausreichend gegen Violantes Kindersoldaten oder traute er seiner Tochter immer noch? Wenn ja, dann war der Silberfürst entweder wesentlich dümmer als sein Ruf oder die Fäulnis hatte sein Gehirn angegriffen, was leicht bedeuten konnte, dass Mortimer ein weiteres Mal der Held sein würde und er, Orpheus, auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Ein abscheulicher Gedanke, weshalb er sich alle Mühe gab, ihn nicht allzu oft zu denken. Durch die schwere Kutsche kamen sie so quälend langsam voran, dass Oß im Schritt neben den Pferden hertrottete. Cerberus hatten sie in Ombra zurücklassen müssen. Auch der Natternkopf hielt Hunde für ein Privileg des Adels. Ja, es wurde wahrhaftig Zeit, dass die Regeln dieser Welt neu geschrieben wurden. »Wie die Schnecken«, knurrte einer der Gepanzerten hinter ihm. »Zur Hölle! Die Kerle stanken, als wollten sie den Ausdünstungen ihres Herrn Konkurrenz machen. Ihr werdet sehen, wenn wir bei dieser verfluchten Burg ankommen, ist der Eichelherr schon wieder fortgeflogen.« Gepanzerte Dummköpfe. Sie hatten vermutlich immer noch nicht begriffen, dass der Eichelherr mit einem Plan auf die Burg von Ombra geritten war und dass dieser Plan noch nicht ausgeführt war. Da, sie machten endlich Halt. Oh, wie erleichtert seine armen Knochen waren. Der Himmel war noch pechschwarz, aber vermutlich hatte der Däumling eine Fee entdeckt, die trotz der Kälte schon unverdrossen den Morgen herbeitanzte. Der Däumling. Der neue Leibwächter des Natternkopfes konnte einen das Fürchten lehren. Er war so hager, als hätte der Tod ihn sich schon einmal geholt, und auf dem Kehlkopf trug er als Tätowierung das schuppige Wappentier seines Herrn, das sich, wenn er sprach, wand, als lebte es auf seiner Haut. Ein höchst beunruhigender Anblick, doch zum Glück sprach der Däumling nicht viel. Seine Größe hatte ihm seinen Namen nicht eingebracht. Der Däumling war sogar etwas größer als Orpheus. Aber in dieser Welt kannte vermutlich eh niemand das Märchen gleichen Namens. Nein, dieser Däumling hatte sich seinen Namen angeblich durch die Grausamkeiten verdient, die er mit seinen Daumen anzustellen wusste. In Fenollios Buch hatte Orpheus nichts über ihn gelesen, also war er vermutlich eine der Figuren, die, wenn man Fenollio glaubte, von dieser Geschichte selbst ausgebrütet wurden, wie Mückenlarven in einem morastigen Teich. Der Däumling kleidete sich wie ein Bauer, doch sein Schwert war besser als das des Pfeifers, und es hieß, dass sein Geruchssinn ebenso tot war wie der des Silbernasigen, weshalb sie beide sich im Gegensatz zu allen anderen ohne Anfälle von Übelkeit in der Nähe des Natternkopfes aufhalten konnten. Beneidenswert, dachte Orpheus, während er mit einem erleichterten Stöhnen vom Pferd rutschte. »Reib es trocken«, fuhr er Oz schlecht gelaunt an, »und dann bau mein Zelt auf, aber schnell!« Sein Leibwächter kam Orpheus unendlich tölpelhaft vor, seit er den Däumling gesehen hatte. Orpheus' Zelt war nicht sonderlich groß. Es war kaum hoch genug zum Stehen und so eng, dass er es fast umwarf, wenn er sich darin umdrehte. Doch etwas Besseres hatte er so schnell nicht herbeilesen können, auch wenn er all seine Bücher nach einer etwas prächtigeren Version durchsucht hatte. Seine Bücher. Nun ja, neuerdings die seinen, ehemals im Besitz der Burgbibliothek von Ombra. Doch keiner hatte Orpheus aufgehalten, als er sie davongetragen hatte.